Ja, die Frage von heute Abend bewegt mehr Menschen, als ich mal dachte. Denn wir haben bei uns im Ort an einem Abend im Dorfgemeinschaftshaus zu diesem Thema eingeladen. Und ich habe selten so viele verschiedene Menschen, auch Kirchenfremde, im DGH gesehen, als es um diese Frage von heute Abend ging. Gibt es diese Gewissheit? Kann man es überhaupt wissen? Denn in religiösen Fragen bleibt ja ganz gewiss immer eine Portion Unsicherheit. Und von daher habe ich das auch immer wieder in Gesprächen gehört. Da spricht mich ein 60-Jähriger an und sagt, das kann man doch nicht wissen, dass man in den Himmel kommt. Ein anderer sagte mir, das ist doch arrogant, das ist anmaßend, sowas überhaupt zu behaupten. Nun, die Frage ist natürlich, will Gott uns Gewissheit schenken, wenn es um so eine entscheidende Frage geht, was kommt denn nach dem Tod, wo geht meine Reise hin, wie wird's weitergehen, da wird Gott uns ja nicht in der Unwissenheit lassen. Und von daher wollen wir einmal sehen, was die Bibel dazu sagt. Erwin Lutzer, viele Jahre Hauptpastor der Moody Bible Church in Chicago, er hat verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem, wie kann man wissen, dass man in den Himmel kommt? Und in dem Buch schreibt er, 5 Minuten nach ihrem Tod haben sie entweder einen ersten Eindruck vom Himmel mit seiner Freude und Glückseligkeit gewonnen oder aber eine erste Erfahrung unaufhörlichen Schreckens und unendlicher Reue gemacht. Auf jeden Fall ist ihre Zukunft zu diesem Zeitpunkt unwiderruflich festgelegt. Und das ist genau das, was der Daniel vorhin sagte, dieses kleine Stück auf der langen Schnur, die eigentlich unendlich sein müsste, dieses kleine Stück, unser Leben von der natürlichen Geburt bis zu unserem Tod, ist die ganz entscheidende Strecke, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Und da stellen wir die Weiche für die Ewigkeit. Nur manche sagen ja, und da gibt es ja ein ganz bekanntes Lied von einem Kölner, Komiker wollte ich schon sagen, Musiker, Wille Milowitsch, alle kommen in den Himmel. Das hat man wahrscheinlich oft zu Karneval gesungen. Andere wiederum fragen sich, will ich überhaupt in den Himmel? Die Frage muss man sich natürlich auch immer wieder stellen. Denn wie wird es im Himmel sein? Die Kinder denken vielleicht, ja, dann schwebe ich auf Wolke 7 und das ist ja langweilig. Was soll ich denn da? Nun, wir haben überhaupt kein Zeitgefühl mehr dann. Die Raum und Zeit werden da nicht sein. Aber ich kann euch nur eins sagen, wenn mich Kinder gefragt haben, wie wird es im Himmel sein? Dann habe ich immer gesagt, was ist denn für dich der schönste Ort? Habe ich neulich in einer großen Versammlung gefragt. Vorne in der ersten Reihe saß so ein kleiner, vielleicht 6-Jähriger, und der rief ganz laut, Hawaii. Ich sage, warst du schon mal auf Hawaii? Nein, sagt er, ich war noch nicht auf. Aber das war für ihn der schönste Ort. Und da habe ich ihm gesagt, pass mal auf, der Himmel ist tausendmal schöner als der schönste Ort, den du dir vorstellen kannst. Und wenn mich jemand gefragt hat, wie wird es denn in der Hölle sein, dann sage ich dir, das ist der schlimmste Ort, den du dir vorstellen kannst. Und der ist tausendmal schlimmer als der schlimmste Ort, den wir uns überhaupt vorstellen können. Übrigens, das ist schon interessant. Wenn es einen Himmel gibt, muss es auch eine Hölle geben. Der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt. Und die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht wohnt. Also von daher ist das schon eine entscheidende Frage heute Abend. Und die Tatsache, dass es auf dieser Welt kein Volk ohne Religion gibt, zeigt, dass Gott in den Menschen, in dein Leben, in dich hinein ein Bewusstsein für die Ewigkeit gelegt hat. Und im tiefsten Innersten weiß im Grunde jeder Mensch, dass es mit dem leiblichen Tod nicht aus sein kann. Denn jeder Mensch, der anfängt, nach Sinn und Wert des Lebens zu fragen, wird religiös. So hat es Albert Einstein einmal formuliert. Und von daher beschäftigt sich im Grunde, wenn er ehrlich ist, jeder mit dieser Frage. Nun, ich habe euch einen Bericht mitgebracht aus dem Neuen Testament. Und zwar beschäftigt diese Frage einen ganz frommen Menschen, nämlich einen Theologen namens Nikodemus. Wir lesen davon in Johannes 3, Johannes Evangelium Kapitel 3. Da berichtet uns Johannes, es war ein Mensch aus den Pharisäern, also ein super frommer, Die Pharisäer kommen ja bei uns oft schlecht weg, aber sie haben sich zumindest bemüht, Gottes Gesetz, Gottes Gebote ernst zu nehmen. Nur das Schlimme war, dass sie noch hunderte an Geboten dazugemacht haben und selbst oft nicht eingehalten haben. Und von daher werden sie auch manchmal von Jesus als Heuchler bezeichnet. Nun, Nikodemus war einer von den Pharisäern und dann heißt es, er war ein Oberster der Juden. Das heißt, er gehörte zum sogenannten Hohen Rat. Das war ein Gremium von etwa 70 Männern, die in Jerusalem eigentlich die oberste Instanz waren. Nicht nur in religiösen, sondern auch in politischen Fragen. Nikodemus war einer davon. Und dieser kommt bei Nacht zu Jesus und sprach: Rabbi, das heißt so viel wie Lehrer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und jetzt die Antwort Jesu. Jesus geht eigentlich gar nicht auf diese schmeichelnde Anrede ein, sondern er kommt gleich auf den Punkt. Warum? Weil er das Herz des Menschen kennt. Und er kennt auch dein Herz. Er weiß genau, was dich heute Abend bewegt. Und vielleicht ist das eine Antwort für dich. Wahrlich, wahrlich, das ist so wie eine beschwörende Formel. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hier stellt sich natürlich die Frage, wieso kommt ein tief frommer Mann mit diesem Anliegen zu diesem Wanderprediger von Nazareth und Jesus weiß sofort, was ihn beschäftigt. Er stellt sich die Frage, wie kann ich wissen, dass ich in den Himmel komme? Und an dieser Stelle merken wir, und ich glaube, die Grafik habe ich euch schon mal gezeigt, dass diese Grafik beschreibt im Grunde, was Religion bedeutet. Da ist der Mensch, da ist Gott und jeder Mensch weiß im tiefsten Innersten, dass Kester sein Recht hat, wenn er sagt, dieser englische Schriftsteller, was auch immer wahr sein mag oder auch nicht, das eine ist gewiss, dass der Mensch nicht ist, was er sein sollte. Wir sind von Natur aus nicht so gut, dass wir zur Gottheit passen, egal wie wir die Gottheit jetzt einmal nennen. Und das ist das Kennzeichen jeder Religion, dass der Mensch versucht, die Gottheit zufriedenzustellen. Und alle Religionen sind auf Leistung aufgebaut. Das entspricht natürlich unserem Menschsein. Das wissen ja schon die Kinder, wenn ihr eine gute Klassenarbeit schreiben wollt, dann müsst ihr viel lernen, ihr müsst Leistung bringen. Wenn ihr im Sport gut sein wollt, müsst ihr viel trainieren, ihr müsst Leistung bringen. Es geht immer um Leistung. Also in allen Religionen ist das tragische Wissen von der Verlorenheit und auf der anderen Seite das Bemühen, die Gottheit zufriedenzustellen. Was uns die Bibel sagt, ist aber was ganz anderes. Die Bibel zeigt uns keine Religion, sondern Evangelium. Das heißt, Jesus kommt zu uns. Gott tut den ersten Schritt. Evangelium ist die Bewegung von oben nach unten, um bei diesem Bild zu bleiben. Religion ist die Bewegung von unten nach oben. Und der Mensch versucht durch eigenes Bemühen irgendwie gerecht zu werden vor Gott. Wisst ihr, was der Fußballer Kakao mal gesagt hat? Was nützt es dir, wenn du vor 70.000 Fans ein Tor schießt, aber das ewige Leben nicht hast? Ja, das ewige Leben, dieses Bewusstsein, ich habe Leben aus Gott, das können wir uns nicht erarbeiten oder durch irgendwelche Übungen gewinnen, sondern das können und dürfen wir uns schenken lassen. Also noch einmal, in allen Religionen gibt es dieses tragische Wissen von der Verlorenheit. Ich habe mal gelesen, dass Gelehrte des Hinduismus errechnet haben, wie lange es dauert, bis ein Mensch gerecht wird vor Gott. Also wenn er alle Fehler durch Strafen beglichen werden sollen, dann braucht er nach der Lehre der Hindus etwa 6 Millionen Jahre und das heißt mit anderen Worten 800.000 Wiedergeburten. In diesen Religionen geht es ja darum, dass man in einer anderen Daseinsform wieder zurückkommt auf die Erde, um dann wieder ein bisschen Sünde, Schuld abzutragen. Und bei jeder Wiedergeburt trägt man weitere Schuld und Sünde ab, bis man dann ins Nirvana aufgeht. Aber die Bibel macht deutlich, selbst diese Zeit würde nicht ausreichen, wenn es um deine eigene Leistung geht. Und das zeigt uns, da kommt ein frommer Jude, Nikodemus, zu Jesus. Er bemüht sich, die Gottheit zufriedenzustellen, gehört zur Sekte der Pharisäer, hält alle möglichen Gebote ein. Aber im tiefsten Innersten weiß er, dass ich nicht genug getan habe, um gerettet zu werden. Das heißt, um mit der Gewissheit zu leben, ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Und so sagt die Bibel ja auch, da ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, sondern sie werden aus Gnade gerettet. Und Gnade bedeutet immer Gottes unverdientes Wohlwollen. Gnade ist ein Geschenk, das menschlichen Verdienst außer Acht lässt. Gnade ist völlig einseitig. Gnade bedeutet, dass Gott auf uns zukommt, wie ich vorhin schon sagte, Gott den ersten Schritt macht. Und die gute Nachricht lautet auch heute Abend, dass Gott schlimme Sünder genauso erretten kann wie weniger schlimme. Gott hat erklärt, dass wir alle Sünder sind und jeder Mund in seiner Gegenwart verstummen muss. Und ohne die Gnade sind wir alle auf derselben Straße, auf dem breiten Weg. Und es ist keine Frage, wie gut oder schlecht du lebst. Das trifft eben auf jeden Menschen zu. Auch auf den frommen Nikodemus. Er weiß, dass er eben nicht in den Himmel kommt, wenn er so weiterlebt wie bisher. Und deshalb sagt Jesus ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du musst von Neuem geboren werden. Nun, Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Und er stellt sich das jetzt ganz plastisch vor. Muss ich denn jetzt nochmal in den Leib meiner Mutter, um dann nochmal geboren zu werden? Und dann sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist natürlich die Frage heute Abend, was meint Jesus denn mit von Neuem geboren werden? Wir gebrauchen den Ausdruck ja heute, also ich dusche in der Regel morgens kalt und dann fühle ich mich wie neugeboren. Vielleicht machst du das auch. Also wenn man so morgens wach wird und möchte so richtig fit werden, die Durchblutung wieder in die Gänge kommen, dann tut das einfach gut. Neugeboren. Man könnte auch übersetzen, von oben her geboren. In manchen Übersetzungen steht wiedergeboren, Wiedergeburt. Und bei Wiedergeburt denken tatsächlich heutzutage viele an diese fernöstliche Vorstellung der Wiedergeburt. Das, was ich vorhin schon von den Hindus sagte, 800.000 Wiedergeburten seien nötig, damit man so gut ist, dass man zu Gott passt. Aber die Sache mit der Wiedergeburt, mit der sogenannten Reinkarnation, da möchte ich doch ein paar Anmerkungen zu machen. Denn ich wundere mich, dass es sehr viele Menschen gibt, die an diese Lehre der Reinkarnation glauben. Obwohl das ja in den Kulturen oder in den Völkern, wo es traditionell zur Religiosität, zum Glauben dazugehört, ein grausamer Schicksalsglaube ist. Ich las zum Beispiel mal, Franz Beckenbauer soll in einem Interview gesagt haben, das habe ich hier schriftlich, also Guru Franz, die sensationelle Wandlung des Fußballkaisers, so hieß der Artikel, hat in diesem Interview gesagt, ich war in meinem letzten Leben eine Pflanze. Er war ja Fußballkaiser, er war eindeutig ein Mann. Und dann hat er in diesem Interview gesagt, in meinem nächsten Leben möchte ich als Frau zurückkommen. Ich habe damals so scherzhaft gesagt, das wäre natürlich sensationell für den Frauenfußball, wenn Kaiser Franz als Frau zurückkäme. Nun, Kaiser Franz ist inzwischen verstorben, er ist nicht zurückgekommen als Frau, aber dennoch hat der Frauenfußball in Deutschland schon einen Aufschwung erlebt. Aber das hängt jetzt nicht mit Kaiser Franz zusammen. Aber wir merken, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, es gibt viele sehr bekannte Schauspieler, zum Beispiel, die an diese Lehre der Reinkarnation glauben und auch die Behauptung aufstellen, sie hätten schon mal gelebt und sie werden auch wieder kommen, um mit einem neuen Leben hier zu erscheinen. Ich sage noch einmal, in den Kulturen, wo es traditionell geglaubt wird, ein grausamer Schicksalsglaube. Die Leute haben ja Angst, eine Mücke zu töten, das könnte ja ein reinkarnierter Vorfahre sein. Also die haben Angst, überhaupt mit diesem ganzen Prozess, der da abläuft. Und ich habe mich gefragt, wieso nehmen das manche Deutsche als attraktive Alternative zu dem, was die Bibel sagt. Ich habe eine Erklärung gefunden und die finden wir in Hebräer 9, Vers 27. Da heißt es nämlich, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach eine neue Chance? Nein, die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann das Gericht. Dann muss sich jeder Mensch vor Gott verantworten. Und ich betone noch einmal, es geht nicht um die Frage der Moral, wie gut oder schlecht du gelebt hast. Es geht bei Gott um die Frage, was hast du mit meinem Geschenk gemacht? Das verstehen auch die Kinder. Ihr freut euch alle auf Geschenke. Und Gott macht uns das größte Geschenk in seinem Sohn Jesus Christus. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Das wird einmal die ganz entscheidende Frage sein. Also Wiedergeburt, neugeboren, es meint nicht die Lehre der Reinkarnation. Die Bibel gebraucht diesen Ausdruck wie den Ausdruck neue Geburt, um damit deutlich zu machen, Gott handelt, Gott schafft etwas Neues. Es geht hier um eine Neuschöpfung. Und dieses Handeln Gottes verändert uns von Grund auf. Eine neue Schöpfung möchte Gott. Nun, so wie unsere leibliche Geburt uns zu Mitgliedern einer irdischen Familie macht, so ist unsere geistliche Geburt notwendig, um Mitglied der himmlischen Familie zu werden. Und so wie ein neugeborenes Baby nur eine Zukunft und keine Vergangenheit hat, so kommt Gott, um uns unsere Vergangenheit zu vergeben und uns eine neue Zukunft zu schenken. Also kein Wunder, dass Jesus sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Nikodemus hat das noch nicht verstanden. Vielleicht geht es dir ähnlich wie ihm. Er hörte die Worte geboren werden und er dachte sofort an die leibliche Geburt. Und deshalb fragt er, wie kann das denn geschehen, wenn ich schon älter geworden bin? Und Jesus sagt nun, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, und jetzt wird's interessant, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Diese Geburt hat also nichts mit unserer Mutter zu tun, die uns die natürliche Geburt oder durch die natürliche Geburt sind wir durch unsere Mutter auf diese Erde gekommen, sondern hier geht es um Wasser und Geist. Einige denken vielleicht sofort bei Wasser, aha, ich muss mich taufen lassen. Aber hier ist überhaupt nicht die Rede von der Taufe. Und interessant ist jetzt, und das ist wichtig für unser Bibelstudium, wenn wir an so einer Stelle nicht klarkommen, was meint Jesus denn mit Wasser, dass wir mal das gesamte Johannesevangelium lesen. Und dann werden wir feststellen, dass er den Begriff Wasser immer wieder sinnbildlich gebraucht. Zum Beispiel spricht er in Johannes 4 mit einer Frau am Brunnen. Und er sagt dieser Frau, wenn du von dem Wasser trinken würdest, was ich dir geben würde, wirst du nie mehr dürsten. Hallo, die Frau musste aber dennoch täglich an den Brunnen, um Wasser zu holen. Es geht also gar nicht um das Wasser, was wir für unseren natürlichen Körper brauchen, was wir täglich trinken müssen, sondern es geht um das Wasser der Seele. Dann lesen wir im Johannesevangelium weiter. Wir kommen nach Johannes 7. Da heißt es, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich glaube an Jesus. Also muss ich sagen, aus mir werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, jetzt käme die große Flut hier. Sondern was meint Jesus damit? Und hier merken wir schon mal, Jesus gebraucht den Begriff Wasser sinnbildlich. Und er vergleicht unsere leibliche Geburt mit unserer geistlichen, als Nikodemus erklärt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Also Fleisch, das ist der natürliche Mensch, zeugt den natürlichen Menschen, Geist zeugt Geist. Unsere erste Geburt, so wie wir hier sitzen, war ja das Resultat, dass sich die Samenzelle unseres Vaters verbunden hat mit der Eizelle unserer Mutter. Und ich habe die Eigenschaften meiner Eltern geerbt, auch ihr Wesen. Und leider auch eine sündige Natur, macht die Bibel deutlich. Und genauso wie diese zwei Elemente, Eizelle und Samenzelle, bei der natürlichen Geburt zusammenkommen, macht Jesus hier deutlich, Wasser und Geist müssen zusammenkommen. Was ist jetzt das Wasser? Nun, wenn wir das gesamte Neue Testament lesen, finden wir die Antwort. Und zwar sagt Petrus später in einem Brief, im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 23, ihr seid wiedergeboren, da haben wir den Begriff wieder, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das ist die Antwort. Jesus meint mit Wasser das Wort Gottes. Und müssen wir einfach feststellen, wenn Menschen beim Hören des Wortes Gottes überführt werden durch den Geist Gottes, entsteht neues Leben. Wenn Menschen beim Hören des Wortes überführt werden durch den Geist Gottes, entsteht neues Leben. Und das deckt sich eben mit all dem, was wir schon gehört haben. Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Ihr seid wiedergeboren durch Gottes Wort. Und dann schreibt er im Korintherbrief, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Also noch einmal, habt ihr das alle verstanden? Unsere leibliche Geburt wurde durch vergänglichen Samen verursacht, unsere geistliche Geburt durch unvergänglichen. Unsere Eltern waren nicht in der Lage, uns von der ererbten Verdorbenheit zu reinigen. Aber die zweite Geburt, die kann das tun, was die erste Geburt nicht zustande brachte. Und von daher möchte ich das jetzt mal noch ein bisschen vertiefen, denn wahrscheinlich geht es euch ähnlich wie dem Nikodemus. Jesus merkt, er hat das auch noch nicht so ganz verstanden. Und deshalb gebraucht Jesus natürlich gerne auch Bilder. Und ich habe euch zunächst mal ein Bild mitgebracht, vielleicht verstehen das auch die Kinder. Hier könnt ihr sehr schön sehen, durch natürliche Geburt werden wir hineingeboren in das irdische Leben und das endet mit dem Tod. Und jetzt ist hier so ein Punkt, das könnte heute Abend dein Punkt werden, dass Gott durch sein Wort hineinspricht in dein Leben und du wirst überführt durch den Geist Gottes und nimmst das Geschenk, was Gott dir in Jesus Christus macht, an. Und dann entsteht neues Leben, Wiedergeburt, Neugeburt, Geburt von oben und du bekommst ewiges Leben. Und diese beiden bedeuten dann deine Lebenseinheit. Und so darf ich wissen, ich habe heute schon ewiges Leben, neues Leben aus Gott. Und manche sagen ja, das ist immer so eine Sache mit dem Himmel. Ihr Christen vertröstet uns auf den Himmel. Nein, wir vertrösten uns nicht nur auf den Himmel. Wir werden heute schon vom Himmel her getröstet. Und dieses neue Leben, ewiges Leben, ist eine andere Lebensqualität, die der natürliche Mensch nicht kennt. Aber Jesus gebraucht nun auch ein Bild. um Nikodemus das Prinzip deutlich zu machen, worauf es ankommt. Und dazu greift er zurück ins Bilderbuch Gottes, und das ist das Alte Testament. Da finden wir ganz viele Ereignisse, die die geistlichen Wahrheiten des Neuen Testamentes illustrieren. Und da gibt es eine traurige Geschichte in 4. Mose 21. Da ist nämlich das Volk Israel, es wird von Gott versorgt, es bekommt jeden Morgen Brot, man nannte das damals Manna, sie bekommen sogar noch Fleisch, sie bekommen Wachteln, aber sie motzen und meckern und sind unzufrieden und wollen nicht jeden Morgen dieselben Brötchen essen. Und von daher schickt Gott giftige Schlangen. Und Schnorr von Karolsfeld hat das sehr eindrucksvoll gezeichnet, was damals in der Wüste passierte. Und die Menschen werden von diesen giftigen Schlangen gebissen und müssen sterben. Und sie schreien zu Mose, ihrem Anführer, bete doch zu Gott, dass er uns rettet vor diesen Schlangen. Und dann sagt Gott, ich gebe den Menschen eine Chance. Bau in der Mitte des Lagers, stelle eine eherne Schlange auf, an einem Kreuz. Stell sie auf, wie wir das so ähnlich hier, wie Schnorr von Karolsfeld das gezeichnet hat. Und jeder, der da hinschaut und mein Rettungsangebot ernst nimmt, der wird nicht sterben. Also sie haben die Zusage Gottes und sie müssen zwei Dinge erkennen, um nicht sterben zu müssen, dass sie sich alleine von den giftigen Schlangen nicht befreien können und dass sie das Angebot, was Gott ihnen macht in dieser ehernen Schlange, für sich persönlich annehmen. Und wir sehen, wie unterschiedlich die Menschen reagieren. Immer noch versuchen manche, sich selber zu befreien. Wäre ein schönes Bild für den religiösen Menschen, der sein Dilemma erkennt, dass er vom Schlangengift der Sünde gebissen ist, aber versucht, sich selber zu befreien und Leistung zu bringen. Andere wiederum, da oben rechts zum Beispiel, sie schauen hin auf diesen Gegenstand, auf das Angebot, was Gott ihnen macht, und sie dürfen leben. Und das ist eine schöne Illustration für Gnade, für das Entgegenkommen Gottes. Und Jesus sagt nun zu Nikodemus, das lesen wir in Johannes 3, ab Vers 14, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und dann kommt eines der schönsten Verse der Bibel, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also Jesus gebraucht diese Geschichte, dieses Vorbild auf sich und macht deutlich, so wie damals ein Rettungsmittel von Gott meinem Vater angeboten wurde, so wird es auch jetzt Nikodemus ein Rettungsmittel geben. Ich, der Sohn des Menschen, werde am Kreuz erhöht werden. Und wer diesem Ereignis, wer mir glaubt, dem Sohn Gottes, dass er das getan hat, der wird nicht vom Schlangengift der Sünde oder am Schlangengift der Sünde zugrunde gehen. Das ist das Angebot, das Gott uns auch heute Abend macht. Wir merken auch an dieser Stelle wieder, wenn es um die großen Fragen des Lebens geht, das Kreuz ist das Zentrum. Deshalb sagt Paulus auch, das Wort vom Kreuz ist unsere Kraft. Das Wort vom Kreuz, das, was Jesus dort getan hat, das ist die Lösung für all unsere Fragen und Probleme. Nun ist entscheidend, wisst ihr, die Menschen haben hinterher den Gegenstand angebetet. Und haben daraus wieder einen Kultgegenstand gemacht. So ist das ja manchmal heute auch mit dem Kreuz. Manche tragen ja hier so ein silbernes oder goldenes Kreuz um den Hals, haben aber keine Beziehung zu dem Gekreuzigten. Es geht immer darum, dass wir Gott und sein Wort ernst nehmen. Es geht nicht um den Gegenstand, es geht um die eine Person, Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und hier geht es darum, dass die Menschen Gott Glauben schenken, Gott ernst nehmen. Und von daher ist das ein schönes Bild für das, was Jesus für uns getan hat, nämlich, dass er den Lohn der Sünde, den Tod, für uns am Kreuz von Golgatha bezahlt hat. Und so geschieht Neugeburt. Martin Luther, Der hat ja als tief frommer junger Mann unglaublich gelitten unter dieser Not. Ich habe immer noch nicht genug getan, damit Gott mit mir zufrieden ist. Er ging als Student ins Kloster, sein Vater war dagegen. Er hat im Kloster alles getan, was man ihm sagte. Er hat gebeichtet jeden Tag mehrfach. Er hat sich auf den kalten Boden gelegt, um einfach deutlich zu machen, ich gebe alles auf, ich möchte nur, dass die Gottheit mit mir zufrieden ist und dass ich in mir das Empfinden habe, ich bin gerecht vor Gott. Aber er merkt, je mehr er tut und leistet, er schafft es nicht, diese Gewissheit für sich zu bekommen. Und dann erinnert er sich an einen alten Freund, der immer gesagt hat, Martin, wenn du in eine tiefe Not kommst, lies den Römerbrief. Das ist der längste Brief, reinstes Evangelium, hat Luther später gesagt. Der längste Brief, den Paulus geschrieben hat. Und da entfaltet er das gesamte Evangelium der Bibel. Und als er den Römerbrief las, hat er erkannt, nicht meine Leistung, sondern allein die Gnade. Nicht irgendwelche Schriften von Päpsten und Kirchenfürsten, sondern allein die Bibel. Und da hat er erkannt, allein der Glaube an Jesus Christus rettet. Und so ist Martin Luther ein neuer Mensch geworden und ist Christ geworden, hat eine Neugeburt, um die es heute Abend erlebt. Und er hat dann einmal gesagt, der rechte Glaube ist ganzes Vertrauen im Herzen zu Christo und diesen erweckt allein Christus. Wer den hat, der ist selig und wer ihn nicht hat, der ist verdammt. Deutliche Worte eines Martin Luther. Und wisst ihr, diese Soli der Reformation sind ja bis heute entscheidend wichtig. Was war damals passiert? Aus dem befreienden Evangelium wurde eine christliche Religion. Und der Ablassprediger Tetzel zog durch die deutschen Lande und versuchte den Ärmsten der Armen das letzte Geld aus der Tasche zu holen. Und dann gibt es ja dieses schöne Verschen, wenn die Münze im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Die Menschen mussten Leistung bringen. So hat man ihnen gesagt, um in den Himmel zu kommen. Und dann erkennt Luther auf einmal, es geht nicht um Leistung. Und dann hat er diese Soli oder Sola der Reformation formuliert. Sola gratia, allein die Gnade. Gott kommt uns entgegen. Sola fide, allein der Glaube. Und an wen soll ich glauben? Solus Christus, alleine Jesus Christus. Und wo lese ich diese Information? Sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Und wem verdanke ich das? Soli Deo gloria, alleine Gott im Himmel, ihm alle Ehre. Und diese Soli der Reformation sind übrigens für mich bis heute Kennzeichen. Was kennzeichnet eine wahre Kirche? Was gehört in der Kirche gelehrt? Diese Soli der Reformation gehören gelehrt. Und die alleine schenken Menschen die Gewissheit des neuen Lebens. Denn allein der Glaube an Jesus Christus rettet. Und diesen rettenden Glauben, den wünsche ich dir von Herzen. Und deshalb denk neu nach über die Soli der Reformation. Nimm die Gnade Gottes für dich in Anspruch, das Geschenk, das Gott dir in Jesus Christus macht. Bekenne Jesus Christus deinen Zustand und nimm an, was er für dich getan hat. Menschen werden überführt durch den Geist Gottes beim Hören des Wortes Gottes. Und so entsteht neues Leben. So bekommst du die Gewissheit des Glaubens. Und die Frage ist natürlich heute Abend, ist das eine Gefühlssache oder worauf stütze ich mich? Martin Luther wurde mal gefragt, fühlen Sie sich gerettet? Und hat er gesagt, nein, ich fühle mich nicht gerettet, doch mein Vertrauen auf Christi Verheißung ist größer als all meine Zweifel. Ich glaube, das ist ein Problem, vielleicht auch einiger Christen, vielleicht auch unter uns, dass sie Glaube und Gefühl verwechseln oder meinen, sie müssten ihren gesamten Glauben vom Gefühl abhängig machen. Wir leben natürlich in einer gefühlsorientierten Zeit. ich sage mal, ich glaube sogar unsere alte Kanzlerin hat das mal in den Wort genommen, wir sind in einem postfaktischen Zeitalter. Das heißt postfaktisch, Post heißt ja immer nach und faktisch, das hat ja mit Fakten zu tun, nicht mehr die Fakten zählen, sondern die Gefühle. Und wie oft habe ich das auch in christlichen Gemeinden gehört? Ach, das kann doch nicht falsch sein. Ich habe dabei so gute Gefühle. Hallo, es geht nicht um die Gefühle. Dann kann ich auch Cannabis nehmen. Es geht nicht um die Gefühle in erster Linie. Es geht um die Fakten, um die Tatsachen. Und die Tatsachen sind geschrieben in Gottes Wort. Und das ist wichtig, dass wir uns immer wieder auf die Tatsachen besinnen. Denn es gibt natürlich vielleicht auch unter uns chronische Zweifler. Menschen, die von Natur aus irgendwie sehr gefühlsorientiert leben und das einfach auch für sich nicht annehmen können. Oder auch in dem Versuch oder in der Gefahr stehen, so eine Art vollkommenes Leben zu erreichen. Indem sie meinen, sie müssten wirklich alles perfekt machen, um vor Gott bestehen zu können. Und leider gibt es auch viele Christen, die meinen, sie müssten alle möglichen Gebote noch dazu machen, dann bist du ein besserer Christ. Nein, es geht gar nicht darum. Es geht einzig und allein um die Beziehung zu Jesus Christus. Und ich sage immer gerne, lass doch Christus einfach in dir leben. Als Christ kann ich sagen, Christus lebt in mir. Und ich kann ganz unverkrampft mit Christus leben und, wie ich das schon sagte, ihm jeden Tag sagen, Herr Jesus, ich hab dich lieb, ich führe ein ganz natürliches Leben, gerne zu deiner Ehre, und wenn ich mal auf die Nase falle, dann darf ich zu meinem Heiland kommen und wissen, er hilft mir zurecht. Und ihr Lieben, wenn ich unsicher werde und mich frage, werde ich im Himmel ankommen, dann greife ich zur Bibel. Am liebsten greife ich zu den Schriften des Johannes, weil Johannes hat das immer so toll auf den Punkt gebracht. Und wenn du eine Bibel dabei hast, Johannes 1, Vers 12, herrliche Aussage, die lese ich sehr, sehr gerne. Da sagt, heißt es nämlich, so viele ihn, also Jesus, aufnahmen, denen gibt er das Recht, Kind Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich habe Jesus Christus am 2.1.1969 nach der Beerdigung meines Großvaters in Wuppertal in mein Leben aufgenommen. Also habe ich das Recht, mich Kind Gottes zu nennen. Das ist eine Zusage, die Gott mir macht. Und von daher habe ich ja jeden Abend auch hier diese Folie gezeigt. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wieder Johannes, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das versteht jeder. Entweder habe ich was oder ich habe es nicht. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, hat dieses neue Leben nicht, von dem heute Abend die Rede ist. Und dann sagt Johannes weiter, dies habe ich euch geschrieben. Also wiederum, es geht immer ums Wort. Dies habe ich euch geschrieben, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Solus Christus, sola fide, allein der Glaube an Jesus Christus rettet. Und das ist ein Gnadenakt Gottes, sola gratia. Und diesen Gnadenakt Gottes, den können wir nicht hoch genug schätzen. Also es geht bei der ganzen Sache der Gewissheit gar nicht um die Frage, wie groß unsere Sünde ist oder wie lange die Liste unserer guten Taten ist. Die Frage lautet nur, ob wir unser Vertrauen allein auf Jesus gesetzt haben, weil wir überzeugt sind, dass er alles getan hat, was notwendig war und je notwendig sein wird, damit Gott uns eines Tages im Himmel willkommen heißen kann. Ein alter Mann stand in einem Gottesdienst auf und sagte, ich habe 52 Jahre gebraucht, um dreierlei zu lernen. Oh, die Gemeinde zuckte schon zusammen, was wird das jetzt für eine lange Rede werden? Und die Gemeinde wurde ganz still und hoffte, dass er das tatsächlich auch in 3 Minuten sagen kann, was ihm so viel Zeit gekostet hat. Und dann fing er an. Erstens habe ich gelernt, dass ich mich selbst nicht retten kann. Zweitens habe ich gelernt, dass Gott das auch gar nicht von mir erwartet hat. Und dann senkte er seine Stimme und fügte hinzu: Als drittes habe ich gelernt, dass Gott durch Jesus Christus schon alles für mich getan hat. Ihr Lieben, genau so ist es. Christus hat alles getan. Und ich darf dieses Geschenk aus seiner Hand empfangen. Für diejenigen, die bereit sind, ihre unsterblichen Seelen Christus anzuvertrauen, sie bekommen neues Leben aus Gott. Und diese Gewissheit, nach der sich der Theologe Nikodemus sehnte und auch viele Menschen, diese Gewissheit allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und diese Gewissheit wünsche ich dir von Herzen. Du musst zwei Dinge erkennen, und jetzt kommen wir nochmal zurück auf dieses Bild von Karolsfeld. Du musst erkennen, dass du dir selber den Himmel nicht verdienen kannst. Du kannst noch so viel Gutes tun, es wird nie ausreichen. Und das nennt die Bibel Buße, Metanoia, Umdenken. Das geht ganz entgegen unserer natürlichen Denkweise. Hier sitzen bestimmt viele fleißige Leute aus dem kleinen Ort in Hessen, aus Steinbach, Heiger Steinbach, wo ich herkomme, 900 Seelendorf. Da sagt man immer, jeder Steinbacher hat mindestens ein Haus geerbt und zwei gebaut. Also fleißige Leute. Und die Handwerker, die Bäcker und Metzger früher, kamen alle gern mit ihren Autos nach Steinbach, weil sie alles Cash gleich kriegten. Da war immer Geld genug. Sie sind allerdings, sie sind nicht geizig, sagen sie, sie sind sparlich. Also sie geben ihr Geld auch nicht einfach so weg. Aber man kann sich auf sie verlassen. Im Internet, als ich da hinzog vor 40 Jahren, habe ich mal recherchiert, was man über die Steinbacher schreibt. Ein störrisches Bergvolk, was in schwierigen Zeiten immer zusammengehalten hat. Und zu diesem Bergvolk gehöre ich heute auch. Und ich kann mir das gar nicht schöner vorstellen, als dort zu leben und zu sterben. Aber dort in diesem Dorf habe ich so viele ältere Herren kennengelernt, die so edel, hilfreich und gut sind. Und die mir dann auch gesagt haben in so Gesprächen, was muss ich denn tun? Ich bin doch gut genug. Nein, ich sage, du bist nicht gut genug. Denn heute hat ja Heiger Steinbach, wir spielen ja in der Bundesliga, ich weiß gar nicht, wie das Spiel ausgegangen ist gegen Freiberg. Wir führten in der Halbzeit 1-0. Also wir sind ja das einzige Dorf mit weniger als 1000 Einwohnern, was in der Bundesliga spielt. Das gibt es auch in ganz Deutschland nicht. In der vierten Bundesliga, um das gleich richtig zu stellen. Also Regionalliga Südwest. Aber wir spielen runter bis Unna, bis Ulm, bis Freiburg und Kaisers. Also ist ein Riesenbezirk, den wir bespielen. Auf jeden Fall sage ich dann immer meinen alten Freunden, pass mal auf, wir kaufen mal wieder einen neuen Fußballer ein. Der spielt super, der flankt, der fummelt, der kann alles spitzenmäßig, der hat nur eine Macke, der schießt immer ins eigene Tor. Den würden wir gleich wieder in die Wüste schicken, den kann Bayern München einkaufen, aber nicht Heiger Steinbach. Also da merken wir, das ist das Problem von uns Menschen. Du bist vielleicht ein edler, anerkannter Mann hier in Falbert. Dich kennen sie alle, aber du schießt dauernd Eigentor. Und bei Gott geht es immer darum, dass wir das tun, was Gott sagt. Und dass wir das Angebot, was Gott uns macht, in Jesus Christus annehmen. Und wenn du das tust, dann bekommst du die Gewissheit des ewigen Lebens, neues Leben aus Gott. Und dieses neue Leben darfst du heute Abend für dich persönlich annehmen. Und dann wirst du ganz entspannt leben können, mit einer lebendigen Hoffnung. Guck mal, ich weiß genau, ich hatte eine stressige Woche, habe in dieser Woche 10 Vorträge gehalten, 2 Beerdigungen gehabt, so alles so nebenbei. Und das hat mein Leben schon ziemlich unter Druck gesetzt. Und wenn ich jetzt hier vorne tot hinschlagen würde mit Herzversagen, könnte in meinem Alter passieren. Ich habe am Montag einen Mann beerdigt, der ist mit 61 Jahren am Arbeitsplatz mit Herzversagen gestorben. Kann uns allen passieren. Aber ich wüsste, ich wäre dann bei meinem Heiland im Himmel. Für mich wäre das das Schönste. Für meine Familie schrecklich. Für mich werden dann alle Fragen geklärt. Das ist lebendige Hoffnung. Ewiges Leben. Und das wünsche ich dir. Es geht alles so schnell, oder? Die Woche ist vorbei. Es geht alles so schnell vorbei. Und die Chance ist da, dass du dein Leben von Gott neu machen lässt. Neues Leben, ewiges Leben. Und dann in dieser Gewissheit leben und sterben kannst. Als ich vor Jahren eine Beerdigung bei uns im Dorf hatte und nicht wusste, wo der Mensch, den ich da beerdige, eigentlich selber zu Gott gestanden hat, da habe ich nur so allgemein gesagt, ich sage, jeder von uns lebt dem Tod entgegen. Aber als Christ sterbe ich dem Leben entgegen. Und das ist der Unterschied. Der Christ stirbt dem Leben entgegen. Und der Christ freut sich auf den Himmel, auf die Ewigkeit. Und jeder Christ, der heute Abend hier sitzt, kann sagen, ich bin dem Himmel noch nie so nah wie jetzt. Und mit jeder Sekunde kommt er ihm noch ein Stückchen näher. Es kann für uns Christen nur besser werden. Und das Bewusstsein wünsche ich jedem heute Abend hier im Zelt. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch mit Nikodemus. Du hast den Theologen damals nicht im Unklaren gelassen, sondern hast ihm reinen Wein eingeschenkt und hast ihm deutlich gemacht, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und danke, Herr, dass dieser Grundsatz bis heute gilt. Und danke, dass auch heute Abend dieses Angebot deinerseits besteht, dass Menschen im Glauben zu dir kommen können, der du neues Leben schenkst und der du in uns Wohnung machen willst. Herzlichen Dank für dieses gewaltig große Angebot. Und lieber Herr, ich wünschte sehr, dass jeder, der in diesen Tagen hier im Zelt war, dass wir uns einmal wiedersehen werden im Himmel und dann werden wir uns ganz neu und anders noch freuen können über das, was du für uns getan hast. Lieber Herr Jesus, dir geben wir alle Ehre und danken dir für all das Gute, das du uns auch in diesen Tagen geschenkt hast. Amen.